Letztens, da habe ich es fast nicht zu meiner eigenen Hochzeit geschafft. Schuld war ein kurzfristiger Streik der Lokführer. Hieß für meine Gäste und mich ein kurzer Schreck, hin und her schreiben, schnelle Planänderungen und vor allem Nerven bewahren. Ich kann euch an dieser Stelle beruhigen, ist alles gut gegangen. Meine Gäste, die sind einen Tag eher angereist und ich habe das Auto genommen. Nicht besonders ökologisch, aber ging eben nicht anders. So glimpflich ist es aber nicht immer ausgegangen. Ich habe als freie Journalistin schon mal bares Geld verloren, weil ich es nicht zu einem Job geschafft habe. Oder bin über Nacht in der falschen Stadt gestrandet. Alles super ärgerlich. Trotzdem hatte ich persönlich weiterhin Verständnis für den Arbeitskampf. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, auch in meinem Umfeld. Sie fanden den Streik übertrieben, zu krass und waren genervt, weil irgendwann, da wäre ja auch mal gut.
Auf die ständigen Streiks haben viele keinen Bock mehr.
Es geht einfach so mit dem Kopf durch die Wand und eigentlich kompromisslos will man die Ziele durchsetzen. Und ich finde das nicht akzeptabel.
Manche stört es, dass Streiks das Land lahmlegen und dass die Gewerkschaften hier ihre Muskeln spielen lassen können. In Deutschland darf nämlich nur gestreikt werden, wenn eine Gewerkschaft dazu aufgerufen hat. Wenn gestreikt wird, werden die Gewerkschaften in der Öffentlichkeit dann plötzlich sichtbar. Ansonsten fragt man sich ja manchmal, was machen die eigentlich dazwischen, wenn gerade kein Streik ansteht? Das sind doch ganz alteingesessene, aber vielleicht auch etwas in die Jahre gekommene Institutionen hier in Deutschland, die auch ein bisschen verstaubt sind. Das wollen wir uns in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte mal genauer anschauen. Wie sind die Gewerkschaften entstanden und wie viel von den Anfangsideen ist heute noch übrig? Ich bin Ann Tran, schön, dass ihr wieder dabei seid. Also, fangen wir einmal ganz von vorn an. Bevor wir über Streiks und Gewerkschaften sprechen können, müssen wir erstmal über die reden, die sie vertreten wollen. Arbeiterinnen und Arbeiter.
Für uns, für die neuere Zeit, für das 19., 20. Jahrhundert, denke ich, sind eben so Containerbegriffe ganz wichtig, wie die Unterscheidung von Beamten, Angestellten und Arbeitern.
Erklärt mir Jürgen Schmidt. Der Historiker hat mehrere Bücher über die Geschichte der Arbeit und Arbeiterbewegung geschrieben.
Und fürs 19. Jahrhundert sind eben so Vorstellungen vom Bild des Malochers prägend. Also der Arbeiter ist männlich, er verübt harte körperliche Arbeit, ist meist in Fabriken tätig und erhält für seine Arbeit einen Lohn. Also er verkauft sozusagen seine Arbeitskraft an den Kapitalbesitzer. Das, glaube ich, sind so gängige Bilder, wenn wir ans 19. Jahrhundert und an Arbeiter denken.
Und wenn wir heute vom Arbeiter sprechen? Oder der Arbeiterin?
Wenn wir heute von Arbeiter, Arbeiterin sprechen, ist das eben wesentlich vielfältiger. Und dieses Bild des Arbeiters im 19. Jahrhundert an sich muss eben auch wesentlich differenzierter gesehen werden. Also dass Arbeiter im 19. Jahrhundert eben in diesen Großbetrieben, wie wir das vor Augen haben, nur die Ausnahme waren. Also es gab im Bergbau, in der Stahlindustrie, teilweise im Maschinenbau Arbeiter, die zu Tausenden in die Werke gegangen sind. Aber wenn man das gesamt betrachtet, waren das weniger als 10% der Beschäftigten am Ende des 19. Jahrhunderts, die in solchen riesigen Betrieben gearbeitet haben. Ein zweiter Punkt, um Arbeiter so auch besser zu verstehen, ist natürlich, dass die im 19. Jahrhundert noch ganz, ganz stark ins Handwerk eingebunden gewesen sind. Das waren eben dann meist kleine Betriebe. Und diese Arbeiter, diese Handwerkerarbeiter, die sind dann eben auch ganz wichtig überhaupt für die Entstehung der Arbeiterbewegung im frühen 19. Jahrhundert. Und ein dritter Punkt, um eben diese Arbeiter zu differenzieren, ist dann eben die Arbeiterin. Also Frauen übten millionenfach schwere Arbeit aus und das keineswegs eben auch schon im 19. Jahrhundert unentgeltlich im Haushalt, sondern sie haben eben schwere körperliche Arbeit geleistet in der Textilindustrie, im Bekleidungsgewerbe, aber auch schon in der Papier- und in der chemischen Industrie. Und ein vierter Punkt, um so Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert und den Begriff des Arbeiters aufzufächern, ist natürlich, dass eben ganz viele Menschen noch in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Und da gab es dann eben sehr viele Arbeiter, die eben nicht völlig eigentumslos waren, wie das Karl Marx gesagt hätte, sondern die noch über so ein Stück Land verfügt haben und dann mit allen Mitteln versucht haben, eben ihren Besitz zu bewahren und sind dann außerhalb von Ernte- und Hauptarbeitszeit in die Industrie gegangen, wurden kurzzeitig Lohnarbeiter und dann haben sie gewissermaßen so nach Feierabend ihren Besitz und ihren Betrieb weiter bewirtschaftet.
Jürgen Schmidt leitet übrigens das Karl-Marx-Haus in dessen Geburtsstadt Trier. Ein Haus, das einem Mann gewidmet ist, der die deutsche Arbeiterbewegung und wohl auch das Bewusstsein der Arbeiterschaft maßgeblich geprägt hat. Vor allem im 19. Jahrhundert. In einer Zeit, in der Fabriken aus dem Boden sprießen und der technische Fortschritt für eine hohe Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt sorgt.
Mit der Industrialisierung entstehen eben wirklich diese lohnabhängigen Beschäftigungsverhältnisse. Also das, was früher das gängige Muster war, dass man als Handwerker vom Lehrling zum Gesellen und dann zum Meister aufstieg, das wurde eben im 19. Jahrhundert wesentlich seltener. Also alte traditionelle Berufsvorstellungen geraten unter Veränderungsdruck und auch die Hoffnung sozusagen Karriere zu machen, um Meister zu werden, das zerschlug sich dann eben und führte entweder in die Industrie oder in eine prekäre Selbstständigkeit. Und von daher ist dieser Übergang ganz wichtig in eben lohnabhängiger Arbeit. Das heißt natürlich nicht, dass sozusagen ein Schneider sich jetzt nur noch als Arbeiter sah, sondern ein Schneider war immer noch Schneider und ein Schuhmacher sah sich als Schuhmacher. Aber sie nahmen sich eben zunehmend auch als Arbeiter wahr. Und ein wichtiger Punkt auch noch ist für diese Veränderungen im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung, man kann als Arbeiter sich natürlich dann auch gegenüber den Ärmsten der Gesellschaft auch als privilegiert und besser gestellt fühlen. Und von daher ist dieser Begriff des Arbeiters dann eben auch durchaus was Positives.
Eine Aufwertung.
Genau, es ist eine Aufwertung. Und ja, schließlich könnte man eben auch noch erwähnen, dass man sozusagen sich gerade mit Karl Marx dann auch als der Arbeiterklasse dann auch eben gesellschaftlich plötzlich als Teil einer fortschrittlichen Bewegung gesehen hat.
Da ist er wieder. Karl Marx, den viele bis heute mit dem Bild des Arbeiters verbinden, aber natürlich auch mit den Konzepten von Sozialismus und Kommunismus. Linker Vordenker und Philosoph, der Kapitalismuskritik übte und kommunistische Zukunftsszenarien skizzierte.
Bei Karl Marx würde ich erstmal unterscheiden in zwei Phasen. Also erstens eben Karl Marx prägt die Arbeiterbewegung in seinen Lebzeiten. Und das war eben in den 1840er Jahren der Fall. Da war er Mitgründer des Bundes der Kommunisten. Erst in den 1860er Jahren aktiv beim Aufbau erster internationaler Arbeiterbewegung und versucht dann in den 1870er Jahren auch die deutsche Sozialdemokratie zu beeinflussen. Und die zweite und paradoxerweise wesentlich erfolgreichere Phase beginnt dann erst nach seinem Tod. In den 1880er Jahren, da findet eben genau das statt, was wir gerade schon besprochen hatten. Eben mit dieser Hochindustrialisierung werden plötzlich so abstrakte Begriffe von Karl Marx wie Entfremdung der Arbeit oder eine Klassengesellschaft, in der Lohnarbeit gegen Kapital steht, für die Menschen greifbar und spürbar. Und mit diesen Ideen von Marx hat dann eben die Arbeiterbewegung auch eine Erklärung zur Hand, wie es dazu kommen konnte und wie es weitergeben könnte.
Beeinflusst haben Marx die Verhältnisse seiner Zeit. So wie zum Beispiel der schlesische Weberaufstand von 1844. Die Weber stand nämlich besonders unter Druck. Sie wurden plötzlich von Maschinen ersetzt und bekamen immer weniger Geld für ihre handgefertigten Produkte. Obwohl sie mehr arbeiteten und meistens auch alle in der Familie in den Betrieb eingebunden waren, wurde das verdiente Geld immer weniger. Gleichzeitig stiegen die Lebensmittelpreise aufgrund von Missernten. Die Not und der Missmut der Weber stieg immer weiter, bis sie im Juni 1844 zur Revolte führten. Blutig niedergeschlagen vom preußischen Militär. Der Weberaufstand führt damals dem aufgeschreckten Bürgertum vor Augen, welches Potenzial in gewalttätigen Sozialprotesten stecken kann. Aus Angst vor neuen Protesten erhöhen die Fabriken daraufhin die Löhne der Weber. Damals gibt es zwar noch keine Gewerkschaften, dafür aber Arbeitervereine, die man als Vorläufer der Gewerkschaften sehen kann. Die bestanden meistens aus sogenannten Unterstützungskassen. Heißt, wenn ein Arbeiter krank wurde oder sogar starb, zahlten die Kassen Geld an die Angehörigen.
Also für die deutsche Arbeiterbewegung geht man heute davon aus, dass das in den frühen 1830er Jahren schon der Fall ist. Das geschieht allerdings witzigerweise nicht in Deutschland selbst, also in den deutschen Staaten, sondern im Ausland. Da gründen sich dann eben so frühe sozialistische Organisationen, meistens in Geheimbünden. Das sind oft nur 20, 30 Mitglieder.
Warum so geheim?
Ja, eben weil auch zwar im Ausland bessere Möglichkeiten waren, sich zu organisieren, aber nach wie vor eben durchaus Verfolgungs- Druck bestanden hat. Und deswegen nannten die sich auch Geheimbünde und haben sich eben in ganz engen Zirkeln zusammengeschlossen. Das gab es nicht nur für Deutschland, sondern das gab es auch für andere europäische Staaten. Und wirklich in die Öffentlichkeit getreten ist eigentlich dann die Arbeiterbewegung mit der Revolution 1848, als sich zum einen erste Gewerkschaften gegründet haben, aber eben auch mit der Arbeiterverbrüderung hieß diese Organisation, die einerseits eben politische Forderungen als auch soziale Forderungen gestellt hat. Also das ist wirklich so ein Gründungspunkt dieser 1848er Zeit, sowohl für Gewerkschaften als auch für eine allgemeine Arbeiterbewegung.
Die Revolution von 1848 scheiterte zwar, aber die Idee einer gewerkschaftlichen Organisation war in der Welt. Und so entstanden die ersten Gewerkschaften in zwei ganz unterschiedlichen Branchen.
Das sind zum einen eben die Buchdrucker und zum anderen die Tabakarbeiter. Und bei Buchdruckern hat man den Eindruck, das ist ja ganz leicht verständlich, die sind gebildet, sie müssen mit Schrift umgehen, sie haben ein hohes Wissen, sie haben einen ganz hohen Berufsethos. Und gleichzeitig hatten sie auch schon lange berufliche Organisationstraditionen. Von daher ist das sozusagen weniger überraschend, dass dort 1848 eine Organisation sich zusammenschließt aus Buchdruckern, um schon ganz früh einen Tariflohn zu fordern. Und das ist die eine Seite. Und die anderen sind eben die Tabakarbeiter, die längst nicht so angesehen waren, die auch nicht so eine starke Organisationstradition hatten wie die Buchdrucker. Und für die kommt ganz wichtig eben ihre Arbeitsbedingungen, Arbeitsverhältnisse hinzu. Eine Zigarre wurde in Handarbeit gerollt. Das war ein relativ ruhiges Arbeiten, ein gleichmäßiges Arbeiten, auch eine relativ stupide Arbeit. Und da kamen eben Tabakarbeiter auf die Idee und haben sich aus Zeitungen vorlesen lassen, haben gemeinsam Lieder gesungen und hatten von daher eben so ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Das ist so die eine Seite. Und dann war man sich auch bewusst, dass man eben eine durchaus gesundheitsgefährdende Arbeit da machte, in solchen engen Räumen da die Tabakblätter zu rollen. Und deswegen sind das eben so Elemente, die in der Zusammenschau dann eben Möglichkeiten geben, dass eben auch Tabakarbeiter die Idee hatten, wir müssen uns zusammenschließen, um unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern und um bessere Löhne zu erzielen. Also für Gewerkschaften im 19. Jahrhundert gilt auch wie für heutige Gewerkschaften, dass sie natürlich eine Vertretung von abhängig Beschäftigten gewesen sind und sich eben dafür eingesetzt haben, dass sich Arbeitsbedingungen, Löhne verbessern, dass sie stärker partizipieren können und stärker teilhaben können an der Gesellschaft. Politisch lässt sich die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert auch nach unterschiedlichen Strömungen beschreiben. Es gab eben einerseits eine der Sozialdemokratie nahestehende Gewerkschaftsbewegung, das waren die sogenannten freien Gewerkschaften. Auf der anderen Seite gab es aber auch Gewerkschaften, die sich der liberalen Partei nahe sahen. Und von daher gibt es da durchaus unterschiedliche Strömungen der politischen Richtung. Aber insgesamt war eben das Ziel die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der lohnabhängigen Arbeiter.
An sich ja eine gute Idee. Die kam allerdings nicht überall an. Nach der gescheiterten Revolution von 1848 hatte es die Arbeiterbewegung erstmal schwer. Gruppen wie der Bund der Kommunisten mussten sich in den Untergrund zurückziehen. In Köln kam es 1852 zum sogenannten Kommunistenprozess. Im Zuge dessen wurde der Bund komplett aufgelöst. Doch so ganz lässt sich die Bewegung eben nicht zerschlagen. Schon ein paar Jahre später versuchen sich lokale Vereine zu organisieren. Und Anfang der 1860er Jahre entstehen wieder neue Organisationen. Was sich sagen lässt, von Anfang an tun sich Gewerkschaften und Machthaber schwer miteinander. Wie in so einer On-Off-Beziehung nähern sie sich mal an, um sich im nächsten Moment wieder voneinander abzugrenzen. Zum krassen Bruch kommt es im Deutschen Reich, unter Otto von Bismarck. Der lässt sowohl Arbeiterbewegung als auch Sozialdemokraten und Kommunisten verbieten. Was die einen trennt, führt aber auch zu neuen politischen Bündnissen. In diesem Fall zwischen SPD und Gewerkschaften.
Offiziell hieß es ja Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Also mit diesem Sozialistengesetz vom Oktober 1878 versuchte Otto von Bismarck und auch der Obrigkeitsstaat insgesamt die Arbeiterbewegung als gestalterische Kraft im politischen System des Kaiserreichs auszuschalten. Und da waren eben auch die Gewerkschaften betroffen, die zuerst noch sich etwas Hoffnung gemacht haben, dass sie davon vielleicht verschont bleiben. Doch das war überhaupt nicht der Fall. Und die Gewerkschaften waren 1878, Anfang 1879 faktisch zerschlagen, kann man sagen. Das ändert sich und bessert sich in Anführungszeichen dann wieder ab den 1880er Jahren. Da lässt der Verfolgungsdruck auch etwas nach, auch gegenüber der Sozialdemokratie. Und da gründeten sich dann eben in den 1880er Jahren, als das Sozialistengesetz noch gültig ist, neue gewerkschaftliche Vereine. Und die wenden dann sozusagen den Trick an und nennen sich dann Unterstützungsvereine und sind dann eben sozusagen sozial engagiert, aber eben nicht politisch.
Was heißt denn sozial engagiert konkret? Weil sie arbeiten nicht politisch, aber sie sagen, gewerkschaftlich sind sie dann doch aktiv.
Genau, also man gründet dann zum Beispiel eine Unterstützungskasse, in der dann eben bei Krankheit die Mitglieder Lohnersatz bekommen oder auch wenn die Mitglieder versterben, dass eben die Angehörigen eine gewisse Entschädigung bekommen.
Die Arbeiterbewegung war Bismarck ein Dorn im Auge, weil sie immer mehr an Einfluss in der Gesellschaft gewann. Da kamen ihm zwei Attentate auf Kaiser Wilhelm ganz gelegen. Die schob er der Sozialistischen Arbeiterpartei in die Schuhe und drückte gleichzeitig der Sozialdemokratie, Kommunisten und Arbeitern den Stempel von gemeingefährlichen Unruhestiftern auf. Womit Bismarck vermutlich nicht rechnete, damit stärkte er ironischerweise besonders die Position der Gewerkschaften, was sich unter anderem am Bergarbeiterstreik zeigte.
Also 1889 fand einer der größten Streiks überhaupt in Deutschland statt. Das war der Bergarbeiterstreik, der im Ruhrgebiet seinen Ausgang genommen hat. Da haben die sogenannten Schlepper, also die Hilfsarbeiter, die die Kohle aus den Schächten geholt haben, eine Lohnerhöhung gefordert, haben die auch relativ schnell bewilligt bekommen. Dann kamen andere Zechen dazu, dort wurde das auch gefordert und das kam dann eben die schnelle Lohnerhöhung nicht zustande. Und daraufhin haben sich eben zu diesen mehr oder weniger ungelernten Arbeitern auch die gelernten Bergleute da angeschlossen, die sogenannten Hauer, also die Kohle dann auch gebrochen haben. Und da gelang es dann ganz schnell, sich ruhrgebietsweit zu organisieren. Und dadurch entstand so eine Dynamik, wie man das vorher überhaupt nicht kannte. Auch die Gewerkschaften haben es dann geschafft, ein sogenanntes Zentralstreikkomitee zu gründen und waren von daher wirklich eine starke Organisationsmacht. Es wird geschätzt, dass allein im Ruhrgebiet 90.000 Bergarbeiter ihre Arbeit niedergelegt haben. Und das war geschätzt, man weiß die Zahlen nicht ganz genau, fast 90% aller im Bergbau im Ruhrgebiet beschäftigten Arbeiter. Und da war eben eine Lösung überhaupt nicht in Sicht. Und die Bergleute waren eben auch durchaus traditionsbewusst und hatten überlegt, zum Kaiser eine Delegation zu schicken, was dann auch erfolgt ist. Aber auch das brachte eben überhaupt keine Einigung. Die Konfliktlage war eben wirklich ganz radikal und ganz verhärtet. Und dieser Streik ist auch wirklich dann nach ungefähr 3-4 Wochen gescheitert, musste abgebrochen werden. Und die Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen waren eben nicht durchzusetzen gewesen. Und bei dem Streik ist wichtig, dass dieser Streik trotz seiner Niederlage eben gezeigt hat, dass man sich organisieren musste, dass es wichtig war, sich zusammenzuschließen. Und man hat dann eine gewerkschaftsähnliche Organisation gegründet, den Alten Verband. Und die war dann wirklich so erfolgreich, dass schon wenige Jahre später dann diese Organisation über 100.000 Mitglieder hatte. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie aus solchen Konfliktsituationen eben, auch wenn sie scheitern, eben so ein Gefühl der Solidarität entsteht und der Zusammenarbeit und daraus eben dann Organisationsstrukturen auch entstehen können.
Nicht nur das. Der Streik hat auch dazu geführt, dass das Sozialistengesetz 1890 nach Bismarcks Entlassung nicht verlängert wurde. Sie konnten also aus dem Untergrund wieder richtig aktiv werden. Im selben Jahr wird die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands gegründet, der erste Dachverband der freien Gewerkschaften im Deutschen Reich. Also, es geht bergauf mit der Arbeiterbewegung. Einerseits, andererseits bröckelt langsam das alte Bündnis mit der Sozialdemokratie.
Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte die deutsche Sozialdemokratie über 1 Million Mitglieder und die freien Gewerkschaften, also die der SPD nahestanden, hatten rund 2,5 Millionen Mitglieder. Und zunächst war das eben so, gerade Anfang der 1890er, dass die Sozialdemokratische Partei die Gewerkschaften als Organisation sah, die man nach ihren Vorstellungen erziehen müsste. Also die Gewerkschaften sollten sozusagen so eine Rekrutenschule für die Partei sein. Und das war in den ersten Jahren auch da schon nicht unumstritten, aber es war zunächst mal noch akzeptiert. Doch mit dem, wie gesagt, steigenden Erfolg der Gewerkschaften wurden diese immer selbstbewusster und lehnten jede Form von Unterordnung ab. Das musste dann auch die Sozialdemokratische Partei anerkennen und hat dem Ganzen Rechnung getragen. Und das beste Beispiel, wie dann eben so ein Zusammenspiel dann doch gewahrt werden konnte, war dann auch die Einigung in diesen sogenannten Debatten um den Massenstreik. Also da ging es darum, wie geht man damit um, wenn wir einen Massenstreik organisieren wollen? Dürfen wir das machen, auch um die politische Situation zu verändern? Oder ist ein Streik nur ein Mittel, um Arbeitsbedingungen zu verbessern, um im Arbeitskampf aktiv zu sein?
Ein hoch umstrittenes Thema zwischen SPD und Gewerkschaften, die sich aber schlussendlich zusammenraufen, weil sie feststellen, so ein Massenstreik, der funktioniert nur zusammen. Der wachsenden Macht der Gewerkschaften versetzt am Ende der Erste Weltkrieg einen gewaltigen Dämpfer.
Also im Ersten Weltkrieg geht die Mitgliederzahl der Gewerkschaften ganz massiv zurück. Das liegt natürlich daran, dass sehr viele Männer eben eingezogen worden sind. Und von daher haben die Gewerkschaften dann auch eben längst nicht mehr diese Macht. Und wo sie dann wieder ganz stark in den Blick kommen und auch wirklich zentral und wichtig auch längerfristig werden, das ist dann eher mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, als es zu diesem sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen kommt.
Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1918. Das Abkommen, von dem Historiker Jürgen Schmidt hier spricht, ist benannt nach den beiden Verhandlungsführern, dem Großindustriellen Hugo Stinnes und dem führenden Gewerkschaftsfunktionär im Kaiserreich Karl Legin. Und was da beschlossen wird, ist ein echter Gamechanger. Gewerkschaften werden staatlich anerkannt als Vertreter der Arbeiterschaft und gleichberechtigte Tarifpartner. Es gibt die Möglichkeit, in Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitenden sogenannte Arbeiterausschüsse zu gründen. Außerdem kommt der 8-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich.
Von daher hatten sie eben wirklich auch einen Fuß in der Tür der Unternehmen. Die Arbeitgeberseite hat das natürlich nicht aus Nächstenliebe getan, sondern die befürchteten 1918, 19 eben in dieser Revolutionszeit, dass sehr viel radikalere Strömungen an die Macht kommen könnten und vielleicht eine Sozialisierung der gesamten Wirtschaft fordern könnten.
Ihren Höhepunkt erleben die Gewerkschaften zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. 1920 zählen sie insgesamt 8 Millionen Mitglieder. Doch lange soll das Hoch nicht halten. Die Weltwirtschaftskrise 1929 führt zu einem dramatischen Vertrauens- und Mitgliederverlust. Und sie zeigt, wie fragil die Macht der Gewerkschaften in Krisen ist.
Das Riesenproblem mit der Weltwirtschaftskrise war die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist ein Problem für Gewerkschaften, weil erstens verliert man Mitglieder massenhaft. Also in dem Moment, wo Tausende, Zehntausende Menschen ihre Jobs verlieren, scheiden sie auch aus der Gewerkschaftsmitgliedschaft aus.
Das ist Nicole Meyer-Ahuja, Professorin für Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Uni Göttingen. Sie hat sich vor allem mit der Prekarisierung von Arbeit und der Klassengesellschaft beschäftigt.
Und zum anderen heißt Massenarbeitslosigkeit natürlich, dass die Konkurrenz zwischen Arbeitenden extrem wächst. Also man hat plötzlich eine ganze Reihe von Leuten, die zu allen Bedingungen arbeiten würden, einfach nur um irgendwie ihre Existenz zu sichern. Und das ist ein Riesenproblem. Also es ist sowieso so unter kapitalistischen Bedingungen, dass Arbeitende permanent miteinander konkurrieren. Aber je höher die Arbeitslosenzahlen sind, desto schärfer wird die Konkurrenz.
In der Weimarer Republik waren die Gewerkschaften vor allem rechten Kräften ein Dorn im Auge.
Also wenn wir von diesem Interessengegensatz Arbeit und Kapital ausgehen, dann stehen Gewerkschaften im Grunde genommen für Gleichheit, Gleichheit von allen Beschäftigten. Eine Situation, in der Ungleichbehandlung eigentlich nicht akzeptiert werden darf, wo gleiche Rechte für alle gelten sollen. Und die Rechte folgt anderen Grundprinzipien. Also die Rechte geht davon aus, dass Menschen von Natur aus ungleich sind. Und es deswegen auch ganz okay ist, die ungleich zu behandeln. Also Kaiserreich war eine Monarchie. Man ist davon ausgegangen, dass es also sowas wie ein Gottesgnadentum gibt. Und gesellschaftliche Kreise, die quasi qua Natur und qua göttlichem Willen herrschen.
Besonders hart kommt es für die Gewerkschaften in der NS-Diktatur. Unter der Partei, die zynischerweise den Arbeiter im Namen trägt, die NSDAP.
Naja, die Nazis sind 1933 an die Macht gekommen, haben eigentlich keinen besonderen Zweifel daran gelassen, dass sie mit Gewerkschaften, die ja ganz stark durch die Sozialdemokratie, durch die KPD auch geprägt waren, nichts am Hut haben. Versprachen aber zunächst mal, ein paar sozialpolitische Probleme zu lösen. Und dementsprechend gab es eine ganz kurze Phase, 1933, wo der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund signalisiert hat, wir sind eigentlich politisch neutral, wir könnten uns vielleicht auch arrangieren mit diesen neuen Machthabern. Und das endete aber sehr schnell. Also direkt nach dem 1. Mai 1933, wo die Gewerkschaften noch bereit waren mit den Nazis, einen nationalen Tag der Arbeit zu feiern, zum ersten Mal als Feiertag übrigens, wurden also die Gewerkschaftshäuser besetzt, das Vermögen von Gewerkschaften wurde beschlagnahmt. Und dann gab es eine doppelte Strategie. Auf der einen Seite Terror, gewerkschaftlich bestimmte Betriebsräte wurden abgesetzt, gewerkschaftlich Aktive wurden verhaftet, also erst in Schutzhaft genommen, später in die KZs, wirklich sehr viele umgebracht aus den sozialdemokratischen und kommunistischen Kreisen. Und auf der anderen Seite gab es die Strategie, Gewerkschaften auch ein Stück weit zu vereinnahmen. Also die wurden dann zum Teil der Nationalen Arbeitsfront. Die Betriebsräte wurden im Grunde genommen einbezogen, also in die NS-Betriebsgemeinschaft. Man hat also versucht, von Seiten der Nationalsozialisten eine Politik zu verfolgen, wo der Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit keine Rolle mehr spielen sollte. Kapital und Arbeit für Volksgemeinschaft und so weiter eingespannt worden ist. Und damit haben Gewerkschaften im Grunde genommen die Funktion, die sie vorher hatten, im Wesentlichen auch verloren.
Nach dem Hoch folgt also der große Fall der Gewerkschaften. Sie werden verboten. Viele Mitglieder landen in den Konzentrationslagern oder werden von den Nationalsozialisten ermordet. Ganz wenige agieren noch im Untergrund. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden Gewerkschaften in allen vier Besatzungszonen wieder erlaubt. Auch als Lehre aus der NS-Zeit.
Na, wir haben einen Neuanfang in beiden deutschen Staaten unter unterschiedlichen politischen Zeichensetzungen, aber natürlich beide unter Bedingungen des Kalten Krieges. Und ich glaube, das merkt man auch. Also das eine, was man, glaube ich, in beiden deutschen Staaten sehen kann, ist, dass man versucht hat, Lehren aus der NS-Zeit zu ziehen. Also viele haben damals gesagt, die Nationalsozialisten hätten gar nicht an die Macht kommen können, wenn die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung nicht so zersplittert gewesen wäre. Deswegen haben wir in beiden deutschen Staaten dieses Modell der Einheitsgewerkschaft. Also die Idee, dass es Gewerkschaften geben sollte, die Beschäftigte unabhängig von ihrer politischen Orientierung, auch unabhängig von Religion und so weiter vertreten sollten. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip am Anfang.
Und wie hat man das umgesetzt in den jeweils unterschiedlichen deutschen Staaten?
Naja, in der BRD, also in Westdeutschland, wurde der Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet 1949. Und viele würden sagen, also damit ist die sozialdemokratische Position im Wesentlichen fortgesetzt worden. Die Kommunisten, die waren relativ stark nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden dann aber 1956 verboten. Und damit hat sich eine sozialdemokratische Orientierung durchgesetzt, die so einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus angesteuert hat. Am Anfang spielten traditionelle Ziele aus der Weimarer Republik eine ganz große Rolle, also Demokratisierung in allen Bereichen zum Beispiel. Man wollte das Großkapital enteignen, zumindest in den Grundstoffindustrien. Man wollte NS-Kollaborateure zur Verantwortung ziehen. Antifaschismus war ganz wichtig. Man war in Opposition zur Regierung, hat aber gleichzeitig auch die Außenpolitik der Adenauer-Regierung zum Beispiel gegen die DDR dann unterstützt. Und ich glaube, ein ganz großer Wendepunkt für die Gewerkschaften in der Bundesrepublik war Anfang der 50er Jahre die Auseinandersetzung ums Betriebsverfassungsgesetz. Also da hatte man sehr weitgehende Ziele eigentlich verfolgt im Hinblick auf Mitbestimmungserweiterung, Demokratisierung und ist damit nicht durchgekommen. Also es gab keine Ausweitung der paritätischen Mitbestimmung auf die gesamte Wirtschaft zum Beispiel. Es wurde eine Trennung zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften festgelegt, die wir bis heute haben im Grunde. Und vor allen Dingen gab es das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und Unternehmensleitung, was da in Gesetzesform gegossen worden ist. Also im Grunde genommen eine Vorgabe, dass man jetzt keine kämpferische gewerkschaftliche Politik verfolgen würde, sondern im Zuge von Wirtschaftswunder und so weiter jetzt an einem Strang ziehen würde, um ja, das Land nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch wieder aufzubauen.
Also es klingt sehr kollegial und kooperativ. Hat das Wirtschaftswunder in Westdeutschland denn die Rolle der Gewerkschaften eher gestärkt oder geschwächt?
Das hat die Rolle enorm gestärkt, würde ich sagen, aber eine bestimmte Art von Gewerkschaftspolitik sehr in den Vordergrund gedrängt.
Ist Wochenschluss bereits am Freitag, dann ist der ganze Samstag Freitag.
Auf der einen Seite gab es diese sehr stark kooperative Politik zwischen Arbeit, Staat und Kapital. Der Kuchen ist ja enorm gewachsen, ne? Also es gab viel zu verteilen und das konnte man auch gut an grünen Tischen machen.
Samstag gehört der Vati mir.
Und dieses Ziel, all überall erstrebtes, die IG Metall.
Und vieles, was wir sehen in der Nachkriegszeit, also die große Rentenreform von 57, die existenzsichernde Altersrenten durchsetzt, oder auch überhaupt der Ausbau des Normalarbeitsverhältnisses, also arbeitsrechtliche Absicherungen und so weiter, Ausweitung von Sozialversicherungsschutz, aber auch die Etablierung von öffentlichen Diensten, also die Erweiterung von Sozialeigentum, würde der Robert Castel sagen, das ist alles einigermaßen im Konsens erfolgt. Man hat dasselbe Ziel. Man wollte unter Bedingungen von Vollbeschäftigung, auch von Unternehmensseite, eigentlich gerne dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse haben, auf die man zählen konnte, wo man Qualifikationen entwickeln konnte. Und das wollten auch die Gewerkschaften. Also es war eine Zeit, wo man kooperativ sehr viel durchsetzen konnte.
Anders verläuft die Geschichte der Gewerkschaften in der DDR. Auch hier gibt es zwar eine Einheitsgewerkschaft, den sogenannten Freien Gewerkschaftsbund, der wird allerdings komplett vom sozialistischen SED-Regime vereinnahmt. Statt im Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter zu handeln, folgt er der politischen Führung und ist so nicht mehr als ein zahnloser Tiger. Schauen wir nochmal auf Westdeutschland. Hier lässt sich zusammenfassen, solange der Kuchen wächst und es viel für viele zu verteilen gibt, ist alles gut. So wie Soziologin Nicole Meyer-Ahuja erklärt hat. Der Wirtschaft geht so gut, dass sogar noch mehr Arbeitskräfte gebraucht werden. Stichwort Anwerbeabkommen und Gastarbeiter, wie man sie damals nannte. Doch kein Wachstum ist unendlich. 1973 kommt die Ölkrise und damit ein ordentlicher Dämpfer für die Gewerkschaften. Denn das hat die Geschichte ja auch gezeigt. Krisen, die sind immer ein Problem für die Arbeiterbewegung und führen oft zu Interessenskonflikten.
Es gibt einen Anwerbestopp 1973 und viele Betriebe versuchen auch Beschäftigte, die man vorher ganz notwendig gebraucht hatte, Stichwort Vollbeschäftigung, Anwerbung und so weiter, dann wieder loszuwerden. Und da haben Gewerkschaften auch teilweise keine so besonders rühmliche Rolle gespielt, muss man sagen, sondern haben dann im Grunde genommen gesagt, ja, jetzt kriselt die Wirtschaft, jetzt müssen wir uns auf unsere Kernklientel konzentrieren und das sind dann eben nicht die türkischen oder italienischen Beschäftigten, sondern das sind die Deutschen in den Stammbelegschaften. Also beim Ford-Streik zum Beispiel 1973 konnte man das ganz gut sehen, dass die Gewerkschaften extrem zögerlich waren, sich für die Kollegen und Kolleginnen dort einzusetzen, die jetzt nach 1973 dann offensichtlich doch eher in größeren Zahlen entlassen werden sollten, weil man davon ausgegangen ist, die braucht man nicht mehr.
Doch das wollen migrantische Arbeiter aus Italien, dem damaligen Jugoslawien und der Türkei nicht einfach mit sich machen lassen. Im Kölner Fordwerk kommt es 1973 zum Aufstand der Gastarbeiter. Sie besetzen das Werksgelände. Die Montagebänder stehen eine Woche lang still. Man spricht von einem wilden Streik, weil er nicht vom Tarifrecht gedeckt ist.
Denn die migrantischen Arbeiterinnen und Arbeiter werden damals nicht von den Gewerkschaften vertreten. Ihr Arbeitskampf ist also offiziell illegal.
Wir haben euch hergeholt. Wenn ihr nicht arbeiten wollt, müsst ihr in die Türkei zurückkehren.
Also der Wind ist definitiv rauer geworden. Seit den 70er Jahren und vor allen Dingen dann seit den 80er Jahren. Also statt Vollbeschäftigung hatte man dann zunehmende Arbeitslosigkeit. Es gab vorher schon das Problem, dass Rationalisierung sehr stark vorangetrieben worden ist in den Betrieben. Das hat sich dann weiter fortgesetzt. Also jetzt nach Ende dieses wirtschaftlichen Booms ist auch die internationale Konkurrenz zwischen Unternehmen schärfer geworden. Das hat man gemerkt. In den Betrieben, also der Druck auf Arbeitende, ist gestiegen. Und wir hatten natürlich auch eine Umorientierung auf Seiten der Politik. Also um 1980 kommen die ersten neoliberalen Regierungen an die Macht, also Thatcher in Großbritannien, Reagan in den USA. Und ich glaube, viele würden sagen, Kohl war jetzt nicht so die Speerspitze des Neoliberalismus, aber hat natürlich diese Umorientierung auf Angebotspolitik auch mitgetragen. Also Angebotspolitik in dem Sinne, dass man gesagt hat, wenn wir die Wirtschaft am Laufen halten wollen, dann geht es nicht in erster Linie darum, die gesellschaftliche Nachfrage nach Gütern zu stabilisieren, sondern es geht in erster Linie darum, die Unternehmen zu stärken. Und die Idee damals war eben, das schafft man am besten, wenn man Unternehmen Freiräume gibt. Also Freiräume zum Beispiel, Leute nur noch befristet einzustellen. Und das heißt für Gewerkschaften wiederum, dass Konkurrenz enorm steigt. Also plötzlich haben wir natürlich immer noch Unternehmen, in denen Gewerkschaften relativ stark sind, also denken wir an die Industrie. Aber dort werden dann von Unternehmen, weil das rechtlich möglich ist und eigentlich auch gefördert wird, prekäre Randbelegschaften aufgebaut, die weniger verdienen, die schlechtere Verträge haben und die, weil sie sich ja irgendwie beweisen wollen und auf Übernahme hoffen, teilweise sogar noch mehr Leistung bringen als die Stammbelegschaft. Unter den Bedingungen dafür zu sorgen, dass Beschäftigte eben nicht in erster Linie miteinander konkurrieren, sondern sich bewusst bleiben, dass sie gemeinsame Interessen haben, das ist gar nicht so einfach. Und das sehen wir ab den 80er Jahren massiv.
Diese Politik wird auch nach der Krise weitergeführt. Bis heute. Eine besonders bekannte und umstrittene politische Maßnahme ist die Agenda 2010 und die damit einhergehenden sogenannten Hartz-Gesetze. Die Weichen dafür wurden bereits in den 1980er Jahren gestellt, sagt unsere Expertin Maya Ahuja.
Also der Startschuss in vieler Hinsicht war das Beschäftigungsförderungsgesetz 1985. Das war die Zeit, wo man wirklich sagte, wir müssen die Wirtschaft jetzt in die Situation bringen, jetzt mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Und dann kann man ab 1985 sehen, wie schrittweise die rechtlichen Spielräume für Leiharbeit, für Befristungen erweitert worden sind. Ungefähr um die Zeit fangen auch die Kürzungen im Sozialbereich massiv an. Leistungskürzungen, mehr Sanktionen und so weiter. Und all das hat dazu geführt, dass diese Verknüpfung von Lohnarbeit und einem gesicherten rechtlichen Status, die in den Nachkriegsjahrzehnten ausgebaut worden sind, also durch massiven Einsatz der Gewerkschaften übrigens, dass das zurückgedrängt worden ist.
Ein weiterer Einschnitt in der Geschichte der Arbeiterbewegung ist der Mauerfall und die Wiedervereinigung, vor allem in Ostdeutschland.
1990 war wirklich eine besonders schwierige Situation dadurch, dass sich von heute auf morgen sozusagen die Situation geändert hatte, dass im Bereich der ehemaligen DDR sehr viele Betriebe durch diese sehr frühe Währungsunion überhaupt nicht mehr handlungsfähig war. Also denen sind quasi die Märkte weggebrochen. Man wusste überhaupt nicht, wie man darauf reagieren soll. Es gab nicht in dem Sinne handlungsfähige Gewerkschaften in der DDR, die jetzt in dieser Konfliktsituation hätten tätig werden können. Und auf der anderen Seite gab es Westgewerkschaften, die in den jetzt neuen Bundesländern in Anführungsstrichen keine Strukturen hatten, auch sich eigentlich noch überhaupt nicht etabliert hatten.
Also, 1990 war schnell klar, dass die Wiedervereinigung für den Osten bedeuten würde, Weststrukturen zu übernehmen. Dass das nicht so reibungslos funktionieren kann, ist im Nachhinein ziemlich logisch, finde ich. Hinzu kommt, ich habe es ja schon erwähnt, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund in der DDR war eine regimetreue Organisation und ein ziemlich zahnloser Tiger. Nun waren von heute auf morgen auch noch die Westgewerkschaften zuständig für Arbeiterinnen und Arbeiter in Ost wie West. Wie viele Probleme diese Gemengelage mit sich bringt, zeigt sich beispielsweise während des Hungerstreiks der Kalisalzbergarbeiter von Bischofferode in Thüringen 1993. Hier hört ihr Töne aus einer MDR-Doku.
Ja, und da stand mal mein geliebtes Bergwerk.
Für uns gibt es nur eine Alternative, durchhalten bis zum Erfolg.
Weil sie uns immer erzählt haben, dass der Kalischacht so eine Perspektive hat.
Dass man sich keine Gedanken machen müsste. Kali unter Tage, Salz, das war eigentlich eine sichere Bank für uns.
Die Kumpel treten nicht nur 81 Tage in den Hungerstreik, sie schicken eine Delegation zum Papst, bekommen Zuspruch von Schriftstellern wie Stefan Heim oder Ulrich Plenzdorf und die Pudis spielen sogar ein Benefizkonzert für die Streikenden.
Also eine Belegschaft, die versucht, irgendwie in einer Situation, wo also die Aufträge wegbrechen, wo keiner weiß, wie es jetzt weitergeht und drumherum ja der komplette Kahlschlag herrscht. Also Anfang der 90er Jahre verlieren die Hälfte bis drei Viertel der Beschäftigten in der DDR ihre Arbeitsplätze. Unter diesen Bedingungen jetzt irgendwie das eigene Unternehmen, also die Grube Thomas Münzer in dem Fall, am Laufen zu halten und dafür gute Bedingungen hinzukriegen.
Aber das alles hat am Ende des Tages keinen Erfolg für die Menschen, die sich da einsetzen, auch wenn sie da Unterstützung bekommen. Und wir haben gerade darüber gesprochen, Gewerkschaften können am besten arbeiten, wenn sie eine gewerkschaftliche Basis haben. Aber wenn dann die Erfahrung ist, dass mein Arbeitskampf nichts bringt, hat das vielleicht auch was damit zu tun, wie groß oder klein die gewerkschaftliche Basis heutzutage in Ostdeutschland ist im Vergleich zu Westdeutschland?
Naja, ich glaube, wir müssen uns die Arbeitskämpfe genauer anschauen. Also, dass es nichts gebracht hat in Bischofferode, stimmt insofern, als am Ende die Grube zu war. Also man hat einfach keine Nachfolgelösung sozusagen gefunden. Die Kumpel dort würden aber, glaube ich, teilweise sagen, wir haben uns wenigstens gewehrt. Wir sind mit erhobenem Kopf irgendwie in diese Situation gegangen und aus dieser Situation rausgekommen. Wir haben einen Sozialplan irgendwie verhandelt, der besser war, als wenn wir uns nicht gewehrt hätten. Und vor allen Dingen hat man die Erfahrung gemacht, dass man sich wehren kann. Und das ist, glaube ich, was unheimlich wichtig ist. Also davon leben Gewerkschaften im Grunde genommen, dass man feststellt, wenn man sich gemeinsam für gemeinsame Interessen einsetzt, dann kommt man doch weiter, als wenn man sich einzeln der anderen Seite stellt und dann überhaupt keine Möglichkeiten hat, über Wasser zu bleiben.
Aber wie würden sich dann erklären, dass in Ostdeutschland bis heute die Mitgliederzahl in Gewerkschaften kleiner ist als in Westdeutschland?
Naja, ich glaube, das hat generell mit den Problemen von Gewerkschaften zu tun, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Wir haben, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, in Ostdeutschland deutlich höhere Arbeitslosenzahlen als im Westen. Wir haben eine Abwanderung gerade von qualifizierten Fachkräften aus den neuen Bundesländern in die alten Bundesländer. Was es für die Leute, die in der ehemaligen DDR verblieben sind, schwieriger macht, tatsächlich sich zu organisieren. Denn Organisierung hat auch immer was mit Machtressourcen zu tun. Wir haben unheimlich viel prekäre Beschäftigung. Wir haben durcheinander geratene Familienmodelle und so weiter. Was in West wie in Ost immer Bedingungen sind, unter denen es Gewerkschaften besonders schwer haben.
Die Arbeit von Gewerkschaften ist im Laufe der Geschichte also höchst ambivalent. Sie funktioniert besonders gut, wenn die Konjunktur läuft und die Menschen zusammenhalten, sich untereinander solidarisieren, wenn es etwas zu verteilen gibt. Und ihre Arbeit bröckelt in der Krise, wenn verschiedene Interessensgruppen untereinander konkurrieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne eine Bewertung oder eine Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Das nächste Mal geht's hier um Sanktionen und wie sie wirken, wenn Staaten strafen.
Ja, Sanktionen werden tatsächlich immer genau so beschrieben als das Instrument zwischen Worten und Krieg.
Ich bedanke mich bei unseren ExpertInnen Jürgen Schmidt und Nicole Meyer-Ahuja. Recherchiert hat Imre Balzer, Produktion und Regie Thomas Ibrahim, Redaktion Monika Dittrich. Ich bin Ann Tran und verabschiede mich jetzt für eine Weile von Der Rest ist Geschichte. In der Zwischenzeit hört ihr hier meine Kollegin Magdalena Pulz und natürlich weiterhin auch Jörg Biesler. Ich freue mich, wenn ihr mich bis dahin nicht vergesst. Macht's gut und bis ganz, ganz bald. Tschüss.
Und hier noch ein Hörtipp aus der Deutschlandfunk-Systemfragen-Redaktion.
Wir haben viel gekämpft. Deswegen, ich habe fleißig durchgelernt.
Wir schaffen das. Nur wie? Eine vierteilige Reihe über die Chancen und Schwierigkeiten der Integration.
Wir als Team haben uns hier gesagt, Migration, Flucht, das ist echt alles so negativ besetzt, auch öffentlich. Dabei gibt es hier doch so viel zu lernen, so viel Wissen auch aus der Forschung.
Wir haben uns überlegt, dass wir bei denen nachfragen, die das Ankommen erlebt haben in Deutschland, und haben da eine Familie gefunden, die aus Armenien zu uns gekommen ist. Und anhand dieser Familie erklären wir eben, wo sind Reibungsverluste, wo treffen die auf Probleme, und mit Hilfe aus der Forschung und der Wissenschaft erklären wir dann, ja, wie kann man denn diese Probleme angehen, was kann man da vielleicht besser machen.
Integration. Wir schaffen das. Nur wie? Alle Folgen in der DLF Audiothek-App.